Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Ally, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Hallo!
Hallo! Mir gegenüber die wundervolle Lisha.
Und mir gegenüber die fabelhafte Sabine.
Tada!
Ich habe gerade geknackt, wenn ihr es gehört
habt. Ich habe es gehört.
Und ich war kurz ein bisschen irritiert, weil du so still gestanden bist. Und ich habe jetzt gedacht, okay, jetzt entweder schreist du oder das geht einfach vorbei.
Das war mein Brustkorb, der geknackt hat. Herzlich willkommen in meinem Körper.
gutes Stichwort Körper. Wir sprechen heute über Olympia 2024. Und zwar, da ist so viel passiert.
Oh, ist da viel passiert.
Ey, es war zum Teil Drama, es Krimi, wild. Und wir haben gedacht, wir sammeln einmal all das, was interessant ist.
Passiert ist und quatschen einfach mal
drüber. Und quatschen drüber.
Das ist, ja.
Genau. Einmal ganz kurz. Hast du, also du, ich glaube, du hast auch vorhin in der Vorbesprechung gesagt, du hast Olympia eigentlich nur so auf Social Media?
Nein. Wir fangen anders an, weil wir haben unsere Routine geändert und gleich schon wieder vergessen.
Entschuldigung, ja.
Wir machen das jetzt so. Die Folge startet jetzt immer anders. Und zwar, liebe Leute, die ihr uns hört, so fleißig, folgt uns, wo ihr uns gehört habt, bewertet uns gerne. Schreibt uns Kommentare auf Instagram oder auf
Spotify
kann man das auch gerne machen, wenn ihr noch ein Thema habt. Wenn ihr Feedback habt, bitte her damit. Teilt uns gerne.
Ja, und folgt uns gerne auf Instagram. Das ist die Plattform, wo wir mit euch allen interagieren.
Richtig.
Auch wild, weich, würzig findet ihr uns. Und wir feiern bald Jubiläum, wir haben bald 50. Folge und da möchten wir eine krasse Sache für euch launchen, deswegen immer her mit Ideen und wir schaffen da auf jeden Fall was.
Wir machen was Cooles, genau. So, ja. Jetzt starten wir mit der Folge, Olympia. Du hast gerade gefragt, wie ich so darauf aufmerksam
geworden bin. Hast du dir Olympia angeschaut oder hast du eher das online verfolgt? Wie war so deine Experience mit Olympia?
Ich habe Olympia wahrgenommen, eigentlich nur, weil ich auf Instagram coole Videos gesehen habe, wie krasse Frauen krassen sportlichen Scheiß machen. Also so abgefahren, weil das so cool war. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie schnell ist die denn bitte? Wie viel Pirouetten in der Luft will sie noch drehen, bevor sie auf der Matte aufkommt? Also das fand ich so cool, weil das ist dann so, ne, Olympia ist und dann werden die ganzen Shorts gemacht und dann siehst du, das fand ich einmal cool. Und dann werde ich auch später noch drüber reden, hat die Ilona Maha halt einfach super viel Content dazu gemacht und deswegen war das für mich so ein Ding, ist das Olympia? Und die sind da in diesem Olympiadorf und treffen gegenseitig ihre sportlichen Heldinnen irgendwie und freuen sich wie kleine Kinder. Und das, so habe ich das eigentlich mitgekriegt. Aber ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sich das dann noch anguckt.
War ich vorher auch nicht. Und dann hatte ich Urlaub und ab jeden Abend, das ist so ein schönes Ritual, haben wir uns einfach Olympia angeschaut.
Wann lief das denn immer?
Also es läuft eigentlich den ganzen Tag. Mhm. Ja, und abends haben wir dann halt eingeschaltet. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass Leichtathletik mich so abholt.
Ja.
Und generell, ich mag die Vielfalt an verschiedenen Sportarten. Ja. Ich finde es eine sehr schöne Sache, dass es so divers ist. Und ich fand es auch cool, einmal online so gewisse Backstories zu bekommen und einmal vor Ort die Performances anzuschauen von den verschiedenen SportlerInnen. Und ich weiß nicht, das hat mich voll abgeholt. Ja. Ich war völlig im Olympiafieber und jetzt auch im Paralympics-Fieber.
Richtig. Also nicht zu vergessen.
Liebe Mäuse, ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, glaube ich, sind die Paralympics wahrscheinlich vorbei. Nein, wobei, glaube ich, müssen noch laufen. Aber sie haben gestartet am 28.08. und ich bin jetzt schon völlig abgeholt.
Es könnte noch laufen.
Ja.
Oder? Olympia ging doch auch relativ lang.
Ja.
Wie lang war Olympia?
Ein ganzer Monat gefühlt.
Ja, und dann, also wenn das ähnlich ist, dann. Ja.
Nee, aber ja. Ganz, ganz toll.
Richtig.
Und da sind natürlich auch viele tolle Sachen passiert. Ja.
Sabine, ich fang
einfach mal an.
ich starte einmal so, Test, räumt eure Schulhefte weg, es wird ein Test geschrieben, es werden Fragen gestellt zu wie über Olivia Früher. Ich umreiße das einmal kurz. Das werden ganz viele von euch wissen, aber einfach, um auch so den Vergleich zu sehen, früher und heute. Ursprung sind natürlich Olympischen Spiele. War vermutlich im zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung hat das angefangen. So, die Olympischen Spiele der Neuzeit starteten so 1896 in Athen. Aber so wie früher in der Antike auch, reine Männer sagte, Frauen waren da erstmal nicht groß gefragt. Da durften die halt einfach nicht mitmachen. Es war dann so, 4 Jahre später durften Frauen dann Golf und Tennis starten, 1904 Bogenschießen, 1908 Eiskunstlauf und 1912 durften sie dann auch beim Schwimmen mit dabei sein. Also Stückchen für Stückchen haben sich die Frauen da ins Olympia reingekämpft und durften dann auch teilnehmen. Früher war das aber so generell, sollten Frauen nur aus gesundheitlichen Gründen Sport treiben und das auch möglichst im Privaten, dass auch wohl ja keiner zusehen muss, wie da eine Frau Sport macht. Und was auch war, wenn dann Sportlerinnen quasi sich sportlich betätigt haben, mussten das auch zum Beispiel bodenlange Kleider sein, Hut auf, also die hatten halt auch einen Dresscode, wie sie auszusehen haben und die Kleidungsvorschriften, die so das Sittenbild auch wieder gespiegelt haben, die sind natürlich nicht dafür gemacht, um dich sportlich zu betätigen. Also wenn du jetzt natürlich eine Frau in Sportkleidung siehst, dann ist die Sportkleidung dazu da, um dich gescheit bewegen zu können. Um das auch so ein bisschen abzubilden, nochmal, wie die Meinung früher mit Frauen und Sport war. 1931 argumentierte der Leipziger Gynäkologe Hugo Sellheim, durch zu viel Sport nach männlichem Muster wird der Frauenkörper direkt vermännlicht, die weiblichen Unterleibsorgane verwelken.
Oh Gott.
Ah, ja, toll. Ja, also so war quasi Olympia früher und auch so das Meinungsbild, was Frauen und Sport, ach nee. Ach, Gott sei Dank bin ich nicht in der Zeit aufgewachsen, sonst würde ich ja die Krise kriegen.
Ja,
genau. So war das quasi früher mit Olympia oder den Olympischen Spielen. Und jetzt ist die Frage, jetzt haben wir aber 2024. Mhm. Du hast ganz fleißig Olympia
da angeguckt. Ich habe so viele schöne Momente ausgesucht, wo ich sage, das ist...
Erzähl uns mal ein paar positive Sachen.
Also, es gab noch nie so viele offene, queere Menschen bei Olympia wie dieses Jahr. Es waren insgesamt 193 offene, queere Menschen. Wahrscheinlich werden es mehr sein, aber man darf nicht vergessen, es machen Länder mit, wo homosexuell oder queer zu sein unter hohen Strafen stehen. Mhm. Genau. Von den USA waren es auf jeden Fall 32 AthletInnen, Brasilien mit 30 und Deutschland waren es 13. Mhm. Dann zu den Medaillenzahlen. Also Team LGBTQAI+ hat insgesamt 15 Goldmedaillen abkassiert, cool. 13 Silber, 14 Bronze mit gesamt 42% von den 193 Belegten vom Team. Ist quasi der LGBTQ-Team auf dem 7. Platz der gesamten Medaillenzahl und auf dem 6. Platz, was die gesamte Goldmedaille betrifft.
Ja, cool. Was ja, also richtig gut.
Dann können wir mal sagen, viele sportliche Errungenschaften wurden durch queere Menschen gebracht, also behandelt sie auch gut, ihr Wicker. So. Wicker. Ja, dann dazu zählen Athletinnen wie die Shah Kam Richardson, Sprinterin, hat 2023 den Rekord gebrochen als schnellste Frau, Turmspringer Tom Daly, der ist ja auch bekannt unter dem hübschen Schwimmer, der ganz viel strickt auf Social Media. Dann Basketballspielerin Brittany Griner, ist auch auf der Liste. Oder, was auch sehr schön ist, Cindy Nagamba, Boxerin, gewann Bronze und war die erste Athletin, die auch für das Refugee Olympic Team eine Medaille gewonnen hat. Ganz kurz, das Refugee-Team gibt es seit 2023, besteht aus Sportlerinnen, die Refugees sind und stehen repräsentativ für die 100 Millionen gewaltsam vertriebene Menschen weltweit. Und das finde ich auch nicht so krass, sich das nochmal einzuverleiben, dass wenn ihr noch irgendwann mal irgendwo jemand hört, der irgendwie sowas döp, döp, döp singt oder irgendwie sagt, Refugees sollen weg, dass ihr euch einmal vor Augen hält, dass die Menschen, die beschließen, ihr Land und alles zurückzulassen, das oft tun, weil sie gewaltsam dort vertrieben werden und nicht aus freien Stücken, weil sie eines Morgens aufwachen und denken, woanders ist es ja so schöner, ja. Sondern da gibt es wichtige und überlebenswichtige Gründe dafür.
Ja.
Und wenn so jemand sowas sagt, bitte belehrt ihn eines Besseren.
Dass der sich schämt.
Ja, danke. Genau, und das soll, also dieses Refugee-Team soll ein Zeichen für Hoffnung und Inklusivität sein und eine Sichtbarkeit schaffen. Wir haben auch einige schwangere Frauen bei Olympia gesehen, die schwanger ihren Sport nachgegangen sind.
Eine, die Bogenschieße.
Genau, auf die komme ich. Das war einmal die ägyptische, also es gab einmal die ägyptische Fechterin, Nahat Hafez, die, und einmal die Bogenschützerin. Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Ich habe eine scheußliche Schrift auch und diese Notizen liegen auch ein paar Wochen her. Also Jalal Gul Ramazanova aus Aserbaidschan, und sie hat erzählt, also bevor sie geschossen hat, ich zitiere, I felt my baby kick me before I shot the last arrow and then I shot a 10. Also sie hat, das Baby hat getreten, bevor sie ihren letzten Schuss hatte, und als sie dann geschossen hat, hat sie auch mitten rein die 10 getroffen, was auch richtig cool ist, ja. Und einfach auch schön zu sehen, schwangere Frauen können Leistungssportlerinnen noch sein und auch Teil des Sport, der sportlichen Gesellschaft.
Und auch stillende Frauen hat man ja, ja. auch gesehen. Ne?
Und erstmal auf dem Treppchen haben es 3 Women of Color geschafft, beim Kunstturn Einzelmehrkampf, einmal auf Platz 1 Simone Biles.
Simone!
Ja, the GOAT! The GOAT. Und Rebecca Andrea und die Susanne Sunisa Leaf.
So cool.
Ja, richtig cool. Das waren so meine Highlights.
Ja. Da sieht man mal zu dem, was ich erzählt habe, wie weit wir dann doch gekommen sind.
Ja, und wir hatten ganz viele wunderbare Süße. Ich habe gewonnen. Oh, ich freue mich so für dich, Partner. Küsschen zwischen ja, vielen ja, queeren Paaren.
Ja, das
vielen Dank dafür.
Ja. Die dann zu ihren Partnern oder Partnerinnen dann in den Publikumsbereich gelaufen sind. Finde ich auch ganz süß. Hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Richtig schön. Ja. Und wir hatten es, du hast mich am Anfang gefragt, wie ich da so drauf gekommen bin, ne, auf Olympia, weil ich es mir nicht angeguckt habe. Und jeder von uns hat uns hat sich eine coole Frau rausgesucht, die sich für uns besonders rausgestochen ist. Und bei mir war es halt wirklich die Ilona Maher.
Mhm.
Eine amerikanische Rugbyspielerin, 28 Jahre alt. Und sie ist einfach ein Tier. Die ist so krass, die ist so cool. Das hat mich so inspiriert. Ich habe mich immer so gefreut, wenn ich die gesehen habe. Es hat mich einfach mit Glückseligkeit erfüllt. Was die auf jeden Fall viel gemacht hat, also ich kenne sie nur seit der Olympiazeit, dass sie so sehr viel Body Positivity Content gemacht hat. In der Folge davor haben wir ja auch so ein bisschen über Körperbilder und so gesprochen. Und da fand ich es so schön, dass sie einfach zeigt. Sie zeigt immer auf, wie sieht ein gesunder Körper aus, wie sieht ein sportlicher Körper aus, und zeigt dann quasi, dass verschiedene Körper schön sind und gut sind und richtig sind. Und es durchbricht auch so ein bisschen das Schönheitsideal, weil sie sagt immer, sie trägt gerne roten Lippenstift und hat auch so schöne Kleider an. Aber dann dieser kräftige, krasse Körper einfach, was ja eigentlich so, wenn man von unserem Schönheitsideal ausgeht, so gegensätzlich ist, und sie bringt es so zusammen und es sieht so toll aus.
Cool.
Das macht mich einfach glücklich, das ist schön. Sehr schön. Und zeigt aber auch zum Beispiel, dass sie selber Zellulite an den Beinen hat, obwohl sie super krass durchtrainiert ist. Zeigt auch immer, was sie isst, und sagt, guck mal, wenn du krasse Sachen machen willst, musst du deinem Körper auch viel Energie geben, und wir brauchen Kohlenhydrate, und gib dem Körper, was er braucht. Und dass man auch Röllchen am Bauch haben kann, auch wenn man super durchtrainiert ist. Und das finde ich, hat mich einfach ganz glücklich gemacht.
Ja, klingt sehr heilsam.
Ja, fand ich schön und cool.
Sehr schön. Sehr, sehr cool. Wir werden auch auf jeden Fall die Instagrams und so von ja, den ganzen verlinken. Leuten einmal verlinken.
Ja.
Ja, ich habe The Goat.
The Goat.
The greatest of all time mitgebracht, die wunderbare Simone Biles. Mm. Auch The Goat genannt, wie ich schon gesagt habe, greatest of all time. Sie ist eine hochkarätige amerikanische Turnerin, die weithin als einer der größten Athletin ihrer, in der Geschichte des Turns gilt, was ist ja so krass. Eh ja. super, super krass ist. Sie wurde am 14. März 1997 in Columbus, Ohio geboren und wurde für ihre außergewöhnlichen Talent, ihre Innovation, Routinen und rekordverdächtigen Leistungen berühmt. Biles hat zahlreiche Medaillen bei der Weltmeisterschaft und Olympischen Spielen gewonnen. Ihr olympisches Debüt gab sie bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, wo sie 4 Goldmedaillen und eine Bronzemedaille gewann und damit die erste Turnerin seit 1992 wurde, die bei denselben Olympischen Spielen Gold im Mehrkampf, Sprung- und Bodenturn gewann. Sie, ja, also einmal das. Also wenn man kann sich das alles im Internet anschauen, es ist so abgefahren, was sie einfach kann.
Ich meine den Augen gar nicht meine, hinterher, ey, was da passiert.
Ich gucke, ne, das immer und ich denke, ist das KI? Also ich kann das mit meinen Augen gar nicht greifen, was die einfach aus so einem Standsprung alles machen kann. Irgendwie so 3 Umdrehungen, dann Rückwärtshalte und Vorsehen.
Wie hoch die auch springen.
Ja, und sie ist aber auch...
Die ist so klein und dann so hoch und
abgefahren. Und ja, das ist ja, glaube ich, auch der Trick, weil sie hat ja dann auch so viel Zeit in der Luft, dass sie auch natürlich so viel Sachen machen kann.
Ja.
Aber es ist halt so einfach krass. Der Hammer. Aber für was sie auch sehr, sehr bekannt ist, und zwar sie kehrte zu dem, genau, sie kehrte dann irgendwann mal zu den Olympischen Spielen zurück in Tokio 2021. Die wurden damals verschoben wegen der Corona-Pandemie, wo sie mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, es aber dennoch schaffte, an Wettkämpfen teilzunehmen und eine Silber- und eine Bronzemedaille zu gewinnen. Ihre Entscheidung, ihre psychische Gesundheit Vorrang einzuräumen, indem sie sich von mehreren Veranstaltungen zurückzog, wurde weiterhin gelobt und machte auf die Bedeutung des psychischen Wohlbefindens im Sport aufmerksam. Und da ist sie halt so voll die Vorreiterin gewesen. Kleiner Exkurs, also sie hat quasi, das war so die erste Olympia, wo man ja auch überhaupt keine ZuschauerInnen hatte und die Familie war nicht dabei und da gibt es so eine Symptomatik beim Turnen, das nennt man Twisties, das heißt, man gedanklich bereitet man sich darauf vor, was der Körper machen muss in dem Moment, aber der Körper kommt nicht mit und das ist halt saugefährlich, weil du springst dann in die Luft, machst Saltos und sonst was.
Und wenn du runterfällst,
ist halt vorbei.
Ja, okay. Verstehe.
Und Simone hat dann gesagt, okay, ich habe das, ich komme da irgendwie nicht rein und das ist gerade super gefährlich.
Ja.
Und dann hat sie auch gemerkt, sie ist einmal komplett ausgebrannt und ging davon aus, dass diese Situation sie super getriggert hat, weil Simone Biles leider auch ein Opfer von diesem großen Missbrauchfall, was beim Kunstturnen ja rauskam, vor ein paar Jahren. Sie wurde damals auch von dem Sportarzt Larry Nassar behandelt, der sich ja an ganz vielen KunstturnerInnen vergangen hat. Wenn jemand irgendwie Interesse hat, dass irgendwie mehr sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt eine Netflix-Doku, die heißt Atleaf A, also interessant. Und wie gesagt, Biles war auch eine, die gegen ihn ausgesagt hat und natürlich auch öffentlich gemacht hat, dass sie ein Opfer von ihm ist. Mm. Und es gibt auch eine Doku über Simone Biles, die heißt wie ein Phönix aus der Asche. Mm. Ist leider zweigeteilt, also es gibt den Teil vor Olympia Paris und im Herbst wird der zweite Teil kommen. Der wird sagenhaft, weil sie hat einfach abgeräumt in Paris.
Weil sie the Goat ist.
Weil sie the Goat ist. Und da wird auch sehr stark thematisiert, dass sie halt damit volles Tabu gebrochen hat, dass sie über psychische Gesundheit spricht.
Ja.
Mhm. Im Sport und dass das eigentlich auch gerade im Kunstturnen so eine Legacy hat von wegen, reiß dich zusammen, wenn du verletzt bist, musst du trotzdem trainieren und abliefern und dass man einfach nur gut performen kann, ist, wenn Körper und Seele im Einklang sind.
Das wollte ich eben noch sagen, als du das gesagt hast, dass sie so oft dass sie diese Twisties hat, also dass sie das gemerkt hat, dass der Geist will und der Körper macht nicht mit. Und wie gut das ist und auch wie wichtig, dass sie das auch so thematisiert, dass sie auf ihren Körper hört. Also sie spürt was, das funktioniert nicht, ja, und sie versucht nicht so darüber hinweg zu gehen, sondern sagt, nee, das funktioniert jetzt nicht und ich muss das ansprechen und ich muss vielleicht ja mal langsam machen.
Ja, und ja, ich fand es auch also in der Doku einfach spannend, weil sie dann auch, und das ist ja spannend, weil sie sagt, okay, da ist irgendwie, als ich da alleine in Tokio war, ist da was aufgeploppt, was ich gedacht habe, war schon irgendwie bearbeitet und es war nicht bearbeitet. Dann habe ich halt gedacht, ja, macht ja Sinn, du bist ganz alleine in dieser Halle und musst mit ein paar Trainer da irgendwie da was abliefern, dass das natürlich irgendwelche
Flashbacks sind. Das ist eine ähnliche Situation, ne?
Ja, ja, kann ich mir nur vorstellen. Ja. Deswegen, also super, super Vorbild, was das angeht.
Ja.
Genau, Biles ist bekannt für ihr kraftvolles Tumbling, ihre einzigartigen Fähigkeiten, einschließlich des Biles, ein doppelter Dreher und eine doppelte Rückwärtssalto beim Abgang auf dem Boden. Das heißt, sie springt, macht eine doppelte Drehung und macht dann nochmal irgendwie ein doppeltes Rückwärtssalto,
ja,
in einem Hops.
Ja. Das ist wirklich.
Ja, das ist abgefahren.
Das ist so krass, auch wenn du sagst, in einem Hops, aber genau so ist es. Ja, die springt hoch und dann wirbelt die da links und rechts und hast du nicht gesehen. Du denkst ja, ach du meine Güte.
Ja,
und dann landet sie perfekt und steht da und du denkst ja, krass.
Genau, und das ist auch nach ihr benannt und ihre Dominanz in diesem Sport. Neben ihren sportlichen Erfolgen setzte sie sich für das Bewusstsein für psychische Gesundheit ein und hat ihre Plattform genutzt, um Themen wie Missbrauch im Sport, die Bedeutung des persönlichen Wohlbefindens anzusprechen. Deswegen habe ich sie ausgesucht, weil ich sie einfach in so vielen Ebenen so unglaublich inspirierend finde und das ist einfach auch kein Abbruch ihr tut, sondern sie einfach noch viel, viel besser gemacht hat und stärker und, und sie hat einfach auch in Paris einfach auch gezeigt, dass sie einfach nicht aufhaltbar ist und das finde ich sehr, sehr schön.
Ist. So krass.
Ja.
Richtig cool.
Ja, ja, und sie ist einfach auch als, ich kenne sie nicht, aber das, wie sie sich halt einfach als Person zeigt,
wirkt sympathisch.
Wirkt super sympathisch und auf dem Boden geblieben. Und ja, einfach richtig nett.
Fand ich auch
mit
gut.
ihr will man befreundet sein.
Ja, ja, ja. Fand ich auch. Das war echt cool, sich da zu sehen.
Was ich auch super spannend fand, Olympia ist auch ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber...
das habe ich nur wegen dir mitgekriegt.
Genau, also es gibt... Also Grindr wurde abgeschaltet. Jetzt würden alle sagen, was ist Grindr? Habe ich noch nie gehört. Grindr ist eine queere Dating-App, die aber vorwiegend, würde ich jetzt mal sagen, von queeren Männern benutzt wird.
Mhm.
Und da ist eine Dating-App. Was bei Grindr anders ist wie bei anderen Dating-Apps, ist so, dass du kannst dich dann einloggen und du kannst sehen, wie weit entfernt andere User sind. Was ich völlig verrückt finde, dass bis jetzt noch nie irgendwie was richtig Schlimmes passiert ist.
Stimmt, man weiß man ja es auch nicht, aber gucken kann, wenn der Mensch
so Standort und so
wenn Kram. Der Mensch immer so weit weg ist, kann man ja ganz gut bestimmen, wo befindet er sich.
Und dann, aber vielleicht ist auch so, sind so schon wahnsinnige Sachen passiert und ich weiß es bloß nicht. Aber das ist immer so eine Frage, wo ich mir denke, gibt es halt diese Feature irgendwie bei Tinder und bei heterosexuellen...
Wer weiß, was da passiert wäre schon.
Ciao.
Ja,
verstehe. Genau, dieser Grindr-Verbot galt nur für das Olympische Dorf. Das Olympische Dorf ist quasi der Ort, wo alle AthletInnen leben. Die haben ja so einen bestimmten Ort in Paris und dann leben die da, schlafen die da und warten dann drauf, dass sie dann dran sind mit ihren Performances. Und dieser Verbot ging von den Betreibern aus. Und das hat den Hintergrund, das Olympische Dorf, das wissen auch alle, da geht es feuchtfröhlich her, ja? Du musst dir vorstellen, du bist in deiner eigenen Bubble, du bist da 4 Wochen lang, musst krass performen und die Leute, die feiern natürlich, die finden sich gegenseitig gut, die haben alle sexy Körperchen.
Treffen so, ja auch ihre eigenen Vorbilder.
Ja, oder halt einfach andere Leute vom Sport und genau.
Tauschen Pins aus, pinnen sich das an ihre Goldmedaillchen dran und so.
Ja, und haben da halt einfach Spaß und das ist bei Olympia bekannt und das ist auch gar kein Problem. Es werden auch immer Kondome und alles dann auch zur Verfügung gestellt.
Richtig.
Dieses Jahr wurde ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass die Verpflegung und die Betten ja nicht so, so gemütlich waren, weil es waren so von so einem, ich glaube, so einem skandinavischen Designer, das sind diese Betten, die man so aufziehen kann, wie so eine Mundharmonika, und dann legt man quasi so die Matratze drauf.
Und das sollte halt so einen nachhaltigen Aspekt haben, weil die sich das, glaube ich, auch auf die Fahne so ein bisschen geschrieben haben, dass sie das nachhaltig gestalten wollen. Und dann ist es natürlich nachhaltiger, so diese Pappbetten aufzustellen, wie jedem von den TeilnehmerInnen ein richtiges Bett hinzustellen. Ne?
Und die Leute haben dann im Olympischen Dorf das auch als Anti-Sex-Bett betitelt, weil sie gesagt haben, es ist sau unbequem und da kann man sich halt auch nicht irgendwie vergnügen. Und das hat einmal auch den Hintergrund, warum hat jetzt diese Dating-App das verboten, dass man Grindr nicht benutzen kann im Olympischen Dorf und somit nicht sehen kann, wer ist denn hier eigentlich queer und wer nicht. Das hatte den Hintergrund, es gab bei den Winterspielen 2020 einen Artikel, wo eine Zeitschrift gesagt hat, okay, der Artikel hieß irgendwie, wie ich irgendwie in einem Nachmittag 3 Olympia-Athleten hätte daten können. Und dieser Artikel wollte halt so ein bisschen aufzeigen, wie funktioniert Grindr und wie schnell geht das, da einfach mit den Leuten auch in den Austausch zu kommen. Sie haben keine Namen genannt, aber sie haben schon körperliche Merkmale von den verschiedenen Sportlern genannt, was ja super gefährlich war, weil man ja darauf Rückschlüsse ziehen konnte, okay, wer ist gemeint. Und wie wir schon vorher gesagt haben, es gibt super viele queere Menschen, die ungeoutet sind, die aus Ländern kommen, wo das mit dem Tod bestraft wird oder mit Gefängnis. Ja. Und die wollen natürlich einfach auch in aller Ruhe ihren Kram ausleben und nicht, dass das dann irgendwie im Internet kursiert und man anhand dieser App herausfinden kann, okay, wer will da jetzt gerade daten oder wie auch immer. Um da einen gewissen Schutz zu gewährleisten, hat dann Grindr gesagt, okay, für den Radius im Olympischen Dorf wird es einmal ausgeschaltet und diese App ist da nicht nutzbar. Wie findest du das?
Ich habe da zwei Gefühle zu. Einmal finde ich das natürlich gut, dass aus diesem Aspekt heraus, wir wollen euch schützen, also so dieses Fremdbestimmte, wir wollen euch schützen, weil da ist Scheißdreck passiert, das wollen wir nicht, deswegen schalten wir das für euch aus, einfach um euch vor fremden Leuten zu schützen, die dann vielleicht auch, du kannst dich auch einfach bei Grindr anmelden, aber bist gar nicht interessiert, einfach nur um auszuchecken, wer ist denn da alles?
Ja, ja, klar.
Ne? Wer ist da queer und wen kann ich jetzt haten im Internet?
Erpressen oder so.
Oder erpressen könnte ja auch so eine Motivation sein. Das ist das eine Gefühl. Das andere Gefühl ist, es ist halt fremdbestimmt und der Sportler oder die Sportlerin, die kann ja eigentlich selber entscheiden. Also wenn ich jetzt eine queere Sportlerin bin, komme aus so einem Land, wo es unter Strafe steht, dann ist mir doch eigentlich aber selber klar, also würde ich jetzt mal von ausgehen, wenn ich mich bei Grindr anmelde, dann sehen das Leute. Aber ich möchte ja selber über mein Leben bestimmen. Und wenn ich mich bei Grindr anmelden will, weil ich da dann vielleicht einmal in dieser Situation einmal bin, wo ich es ausleben kann, in meinem eigenen Land kann ich das nicht, weil ich Angst haben muss, wenn ich auf ein Date gehe, sofort verhaftet zu werden. Ja. Und da bin ich aber in Paris und da werde ich nicht verhaftet und da kann ich es ausleben. Und das wird mir dann genommen, weil Grindr fremdbestimmt hat für mich, obwohl ich ja ein erwachsener Mensch bin. Also das ist das sind die zwei Gefühle, die da so mitschwingen. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob ich das gut oder schlecht finde, also, bin ich ehrlich.
Ja, also mir geht's ähnlich, weil ich halt denke, das ist ja auch eine Chance, sich vielleicht irgendwie weiter zu entwickeln und herauszufinden. Und das wird also einem dann irgendwie so genommen.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich das aber auch gut, weil man muss ja die Leute auch irgendwie schützen und jemanden zwangs zu outen ist immer scheiße und das soll nicht passieren.
Ja.
Vielleicht kann man, das sind doch alles IT-Spezialisten, vielleicht kann man für das nächste Mal irgendwie das so machen, dass Leute, die im Olympischen Dorf diese App benutzen, nur sichtbar sind für andere im Olympischen Dorf. Und nicht für alle, aber da gesagt, da kenne ich mich zu schlecht aus, wie man das machen kann. Aber
ich fände, das würde wahrscheinlich nicht viel bringen, weil du ja auch einfach deinen Standort, Also du kannst ja auch sagen, das ist mein Standort und dabei ist es gar nicht ein Standort. Ich glaube, eine gute Mittellösung wäre, Grindr bleibt offen, aber für diesen Zeitraum poppt einfach ein Bildchen auf vor jeder Benutzung. Hey, hier, das wurde schon jemand geoutet. Wenn das für dich ein Problem sein sollte, sei dir über diese Gefahren bewusst. Das könnte passieren, weil es ist schon mal passiert. Also den Menschen, der Grindr benutzen will, einfach hinzuweisen. Und dann ist er ja erwachsen genug, um selber seine eventuellen Gefahren zu erkennen. Und dann kann er sagen, will ich es benutzen, will ich es nicht. Weil dann kann er es benutzen, aber ist gleichzeitig auch darüber informiert, dass es da schon mal Probleme gab mit.
Ja, auf der anderen Seite, wenn das vielleicht das einzige Mittel ist, da den ersten Kontakt zu machen. Also weil das ist ja auch zum Teil auch was Anonymes.
Aber der kann es ja dann benutzen. Er soll ja nur darüber aufgeklärt sein, dass schon mal sowas passiert ist.
Ja. Ach, schwierig. Weißt du, auf der anderen Seite denke ich mir, auch ohne App bahnen queere Menschen sich ihren Weg und vielleicht müssen wir dann wieder an die Bandanas dran. Und das rote Bandana in der linken Hosentasche bedeutet das und das gelbe dann auf der anderen Seite. Das, ja. Aber
also was ich generell nicht mag, ist,
das ist so fremdbestimmt.
Das Fremdbestimmte ist einfach abzuschalten, weil doofe Leute doofe Entscheidungen getroffen haben, um vielleicht Leute zu outen. Das mag ich nicht. Und dann fände ich es lieber, die sind ja alle selber groß, ja. Die sollen selber ihre Entscheidungen treffen. Und dann vielleicht einfach dieser Hinweis mit, hörst zu, benutzt bitte gerne unsere App, aber pass auf dich auf oder sowas. Weil dann können die Leute immer noch entscheiden, ob sie es machen wollen oder nicht. Ja. Und es ist nicht dieses, ja, Pech gehabt, das ist halt jetzt aus. Ja. Weil vor 4 Jahren waren da dumme Leute, die unüberlegt Sachen geteilt haben. Mhm. Weißt du?
Ja, ich bin immer noch sehr ambivalent. Ja. Aber das war einmal ein Thema auf jeden Fall.
Ja, was auch sehr groß diskutiert war, waren meine geliebten Trans-Investigators, waren wieder hart am Start.
Ja.
Wo ich auch zu viel gekriegt habe. Das betraf immer Frauen, also das, was man am meisten mitgekriegt hat. Das war einmal die algerische Boxerin Imane Khelif, dann auch eine taiwanische Boxerin Lin Yu Ting und eine kosovarische Judoka Laura Fazliu. Ich hoffe, ich habe das alles relativ korrekt ausgesprochen. Alle drei Frauen standen sich Anfeindungen und Falschinformationen gegenüber. Entweder, dass sie trans oder halt einfach Männer sind. Aber so am lautesten waren eigentlich die Anfeindungen dieser algerischen Boxerin, Imane Khelif, gegenüber. Ach, da haben sie sich ja alle nicht lumpen lassen, irgendwelchen Scheiß zu teilen. Da Elon Musk war dabei, Joanne K. Rowling, Donald Trump hat sich ja auch gerne dazu geäußert. Oh. Wie unfair doch die Teilnahme von ihr sei, weil sie wäre ja ein Mann. Ach, ich möchte es gar nicht so weit ausführen. Es war auf jeden Fall schrecklich. Es war ganz so ungerecht und vor allem hat es auch einfach nicht gestimmt. Was dann aber natürlich dazu führt, dass wenn so viele Falschinformationen geteilt werden, dass sich diesen Frauen unwahrscheinlich viele Anfeindungen im Internet gegenüberstehen. Zum Beispiel der Vater von der algerischen Boxerin hat sich dann dazu gezwungen gesehen, das Foto von der Geburtsurkunde zu posten.
Ey, ist nicht dein Ernst.
Weil dieser Druck natürlich so groß war, dass er gedacht hat, aber das ist doch mein Mädchen. Guck mal, ich habe die Geburtsurkunde, da steht doch drauf, dass sie ein Mädchen ist. Aber meine Trans-Investigators haben sich natürlich nicht lumpen lassen und dachten sich dann, ja, aber da steht ein falsches Datum drauf. Ja, aber das ist Datum der Ausstellung. Und du kannst, wenn du keine Geburtsurkunde hast, kannst du zum Amt gehen und sagen, Bruder, gib mir Geburtsurkunde. Und dann kriegst du halt eine und dann wird die halt 2024 ausgestellt, auch wenn du aber paar 30 bist. Und das hat ja damit nichts zu tun. Die Leute suchen einfach.
Ja, aber das ist doch so dumm. Also das zeigt doch, wie dumm diese ganze Debatte ist und auch wie dumm diese Menschen sind, die so einen krassen transphobisch sind, weil sie sagen, es muss alles in Kategorien sein, Mann und Frau. Und dann ist es bewiesen, sie ist eine Cis-Frau, die einfach boxt. Fertig. Dann ist es auch nicht okay.
Und daran,
also das ist doch Quatsch.
Und das ist wieder das schöne Beispiel dazu, dass diese Transfeindlichkeit Cis-Menschen genauso betrifft.
Ja.
Weil, und wie und was da für absurde und für schreckliche Sachen rauskommen. Also einmal hatten wir Geburtsurkunde, ja. Dann gab es ein Foto von ihr. Sie hätte wohl einen Hodenschutz an und das wäre dann damit bewiesen, dass sie ein Mann ist. Aber Frauen tragen genauso Schütze, um ja, halt einfach den Unterleib zu schützen.
Das tut auch weh, wenn man was zwischen die Beine bekommt.
Aber die Falschinformationen gehen natürlich schneller, wie dass man kurz sein Gehirn einschaltet. Ein User auf Twitter hat auch ein Fake-Account mit ihrem Namen erstellt, um extra nochmal das Meer anzuheizen, um Falschinformationen zu verbreiten. Im Endeffekt hat sie jetzt rechtliche Schritte eingeleitet. Sie hat die Klage wurde in Frankreich eingereicht. Und ihr Anwalt erklärte, dass die Strafverfolgungsbehörden in Frankreich jetzt quasi entscheiden würden, welche weiteren Schritte zur Klärung notwendig seien. Also das ist noch im Rollen. Unter anderem in der Anklage sind Namen wie Elon Musk und J.K. Rowling zu sehen.
Richtig so.
Weil die halt da mitgemacht haben. Und die haben und dadurch, dass die ja so die große Reichweite ja. haben, sehen das natürlich viele Leute, verbreiten das. Und im Endeffekt ist sie natürlich ein Opfer von Mobbing und Hass im Netz. Und das ist natürlich, das ist also...
Ich würde feiern, wenn die Pariser Justiz da einfach an den Beinen einfach so ein richtig krasses
Beispiel.
Ja, so ein Exempel statuiert von wegen, ist mir scheißegal, ob du Elon Musk bist, ist mir scheißegal, ob du Harry Potter erfunden hast. Jetzt geht's mal
jetzt
an die Sache.
Jetzt gibt's Internetschreie.
Und... Entschuldigung, und ich finde es auch so schön, weil wahrscheinlich hat die Anwälte von J.K. Rowling ihr dazu geraten, diverse Posts auf Twitter zu löschen. Es sind 39 an der Zahl, die sind jetzt weg, die gibt es nicht mehr, gut so.
Oh, hat sie da vielleicht was Falsches gesagt?
Oh, who knows?
Wer hätte das gedacht?
Und das ist auch schön, dass sie sich das auch nicht gefallen lässt.
Das finde ich auch. Das muss ja eh schon ganz viel Kraft gekostet haben, diese Scheiße auszuhalten. Und dann der Papa, der versucht, da irgendwelche Beweise zu bringen, die, wie man merkt, gar nichts bringen und auch gar nicht vonnöten sind, weil das sind komische Menschen, denen erklärst du nichts mehr, die sind fehlgeleitet in ihrem Kopf. Und dass sie dann trotzdem noch sagt, nein, das ist ungerecht, ich suche mir jetzt Anwälte und dann...
Geht's los
hier, Freunde, das mache ich nicht.
Nee, richtig gut. Und das Schöne ist, sie hat ja auch Gold gewonnen.
Ja.
Und weißt du, es sind so ein paar Sachen, die ich halt einfach auch so lächerlich finde an dieser Geschichte. Einmal die Italienerin, die gegen ihr verloren hat, die einfach dann gesagt hat, oh, die war ganz schön stark und so einen fetten Schlag habe ich noch nie bekommen. Jo, du bist im Boxen für Olympia. Was denkst du, was du denn passiert? Also das klar kriegst du aufs Maul und es tut weh. Und manchmal schlägt die eine ein bisschen fester und sie kann halt richtig geil Dolle schlagen. Jo, so, das ist dein Sport, das ist dein Problem.
Also das war ja so der Auslöser von dieser Geschichte.
Oh, ich habe auf den Maul gekriegt, das hat irgendwie ein bisschen mehr weh als sonst.
Also wo ich mir auch gedacht habe,
ey...
Warum bist du dann eine Boxerin? Also ich meine, das ist ja, das wirst du wahrscheinlich auch bei deinem nächsten Punkt so ein bisschen erläutern, aber es gibt ja so Kriterien, die man erfüllen muss, um bei Olympia mitmachen zu dürfen. Und der beste Mensch geht dann quasi für dein Land ins Rennen. Und dann denke ich mir, das war die beste italienische Boxerin, die ihr zu bieten hattet. Und dann, sie hat, glaube ich, sogar geweint.
Ja, sie hat geweint.
Es ging ein paar Sekunden. Sie hat von ihr aufs Gesicht gekriegt, dann hat sie geweint und musste das abbrechen, weil sie gesagt hat, das ist zu krass. Und sie hat
das kann ja sein.
Und dann, das kann ja sein, aber dann denke ich mir, ja, die algerische Frau war total, sie ist halt super gut und super und die hat sie halt fertig gemacht.
Aber das ist
Olympia, das Sport.
Das halt Boxen, wenn ihr halt freiwillig euch in den Ring stellt und euch gegenseitig die Nase bricht, ja, I can't help you with that. Also das tut halt weh. Also das ist so albern.
Was hat sie erwartet, was passiert? Dass sie ihr eine Backpfeife gibt und sagt, sorry, Girl, das war ein bisschen heftig, ich schlag's nächste Mal nicht so fest.
Nein, also das ist ja eine Art Kampfsport. Und wenn du halt Bock hast, da irgendwie alle zwei Wochen dir die Nase brechen zu lassen, dann mach das halt. Aber
Das war natürlich generell eine sehr skurrile Situation und das hat natürlich das dann ausgelöst, so, oh, sie ist ein Mann und hat da eine Frau.
Ja, und was ich halt auch krass finde, das ist ja auch wieder das Paradebeispiel dafür, wie das westliche Schönheitsideal abgefeiert wird. Ja. Und diese ganze Debatte ist ja auch so rassistisch, weil es halt einfach keine anderen Arten von Frauenkörper zulässt.
Ja.
Und das dann hingeht von wegen die Nase, die Körperbehaarung, Gesichtszüge und sonst was. Frauen sehen halt einfach unterschiedlich aus. Und das alles darf auch eine Frau haben und sie ist ja trotzdem eine Frau.
Und da muss ich nochmal auf die Folge davor zurückgreifen, weil die haben wir eben aufgenommen. Da hast du gesagt, dass die, die es durchgespielt haben, sind die, die sich mit männlichen und weiblichen Attributen bedienen.
Ja, du meinst die nicht-binären
Personen. Die nicht-binäre Personen, weil die bestimmt das Schönheitsideal so ein bisschen neu. Und ich habe mir die drei Frauen angeschaut und dachte mir, Leute, habt ihr noch nie eine Frau gesehen?
Also eine richtige Frau.
Eine richtige Frau, eine Frau, vielleicht auch mal mit einem kurzen Haarschnitt, ohne Schminke, aber sehr kräftig durchtrainiert, wo ich mir denke, so sieht das halt aus. Also was ist mit eurem Bild? Also was ist los, dass ihr denkt, Frauen müssen immer so aussehen, Männer müssen immer so aussehen.
Ja, und auch wenn, und das Schlimme ist ja auch, wenn jemand, also ihr schreit ja, müssen alle cisgeschlechtlich sein, und dann ist jemand, die sagt, ich bin cisgeschlechtlich, ich bin eine Frau, ich definiere mich als Frau und ich bin auch als biologische Frau geboren und das ist das Geschlecht, was zu mir passt und ich mich identifiziere, dann ist das so.
Richtig.
Also da gibt es ja auch nichts daran auszusetzen.
Ja.
Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, dass halt Transfeindlichkeit halt allen schadet, die nicht in dieses komische Weltbild passen.
Und man merkt auch, dass das auch eigentlich nur so eine vorgeschobene Scheiße ist, um einfach ein rassistischer Motherfucker zu sein. Yes. Weil es geht ja nur darum, diese Schönheitsideale, was ist Schublade Frau und was ist Schublade Mann zu bedienen. Und alles, was da nicht reinpasst, ist halt irgendwie schlecht und muss abgeschafft werden.
Ja.
Und diese Frauen passen nicht in diese Schubladen rein und dann geht's halt ab.
Ja.
Und Thema ist dann jetzt halt irgendwie trans. So, aber
eigentlich ist das ein tiefsitzender Rassismus.
Richtig.
Ja, auf jeden Fall.
Und es
zeigt halt einfach auf, dass das Thema Geschlecht einfach super komplex ist.
Ja. Punkt. Und dass es halt eben nicht diese zwei Schubladen sind und dass das halt nicht funktioniert.
Nein.
Dass das halt ganz vielschichtig sein kann und auch im Laufe des Lebens vielleicht so, sich so ein bisschen ändert. Und fand ich sehr anstrengend. Aber ich fand es dann am Ende sehr schön, dass, wie sie gesagt, sie sich dann Anwälte gesucht haben.
Ja, und ich hoffe sehr stark, dass Gerechtigkeit herrschen wird.
Gerechtigkeit.
Apropos, ich habe heute Morgen so ein kleines Meme gesehen und ich musste so lachen. Das war so ein Videozusammenschnitt von Elon Musk, wenn er so dumm rumhampelt. Und weißt du, kennst du nicht die Videos, wenn der dann so auf der Bühne komisch tanzt und so?
Nee, ich glaube nicht.
Naja, aber es ist so cool. Nee, aber es war witzig, weil die Person dann gesagt hat so, why does it always look like he's taking his new body for a spin? Weil der Elon Musk sich so bewegt, als hätte er noch nie einen Körper gehabt. Und es wäre so
ein Alien.
Also würdest du sagen, hier hast du Menschenkörper und er macht dann Sachen damit. So, zum ersten Mal so, ich tanze mal so, weil ich halt einen Körper habe. Also der Typ ist so schräg. Ich habe auch richtig Hass. Ich hab's so richtig Hass.
Und es ist auch so ein rechter kleiner Wichser.
Ja,
und was der für schreckliche Sachen über seine Tochter sagt.
Ja.
Oh, anderes Thema.
Ja,
aber
ja.
Oh boy.
Get help.
Get help.
Genau. Nächstes und letztes Thema.
Ist ziemlich witzig.
Ich finde es auch ziemlich witzig. Ich muss sagen, nach dem allem war ich auch ein bisschen müde. Ich versuche jetzt das alles nochmal, weil ich finde es super wild und auch super mehrschichtig. Geht es einmal um das riesengroße Breakdance-Desaster der Olympiade. Also, das war das erste Mal, dass es die Sportart Breakdance zur Olympia geschafft hat.
Mhm.
Ich fand es cool. Also, ich habe mich gerne angeguckt und ich habe auch sehr gerne Skaten angeschaut.
Skate. War richtig gut.
Auch cool. Was die alles können. Wow.
Und wie jung die waren.
Die Mädels. Ja, 14 und so.
14 haben da die krassesten Scheißtricks auf ihren kleinen Bretterchen gemacht. Ich dachte mir,
richtig cool.
Du bist eine coole Sau.
Ja.
Ja.
So, es geht um die Breakdancerin Rachel Gunn, die sich auch Ray Gunn nennt. Das ist ihr B-Girl-Name. So. Sie hat uns einen wunderbaren, viralen Internetmoment gegönnt. Ich bin dir dafür auch sehr, sehr dankbar.
Ja.
Richtig schön. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist, das sind so die ersten Battles, und da geht es darum, okay, wer kommt jetzt weiter, um dann, dann quasi ins Finale zu kommen, und dann wird da gebreakdanced. So, und dann kommt die Ray Gunn rein und macht spannende, interessante Moves, die wir aber alle gar nicht als Breakdance jetzt hätten identifiziert. Und das Internet hat es gefeiert. Es gab so viele Memes von Hunden, die sich wälzen, die, wo es hieß, mein Hund kann auch zu Olympia. Bis zu dem Meme, so ist mein erster Arbeitstag, wenn ich an meinen Lebenslauf gelogen habe. Und es sah halt aus, wie wenn sich jemand bewirbt, der sagt, ich mache jetzt Breakdance, und eigentlich kann er kein Breakdance. Und dann heißt es, okay, jetzt bist du dran, und man versucht, irgendwie was zu machen.
Ja, genau, ja. So hat es gewirkt.
Genau so hat es gewirkt. Wir haben alle gelacht, wir fanden es alle witzig. Und dann, sie ist auch mit 0 Punkten aus dem Rennen ausgeschieden. Und natürlich haben sich dann alle gefragt, okay, das ist so das Beste, was Australien zu bieten hat, was Breakdance angeht. Das Ganze hat dann einen negativen Twist bekommen, als dann plötzlich so Gerüchte aufkamen, sie hätte sich da in Olympia reingemogelt und ihr Mann hätte irgendwie eine Tanzschule, und das war alles irgendwie nur ein riesen PR-Stunt, damit die viral geht und die Tanzschule irgendwie Berühmtheit erlangt. All das konnte bis heute nicht bewiesen werden. Sie hat sich in diversen Interviews einfach geäußert und hat gesagt, sie hat einfach ihren eigenen Breakdance-Stil, und den hat sie gezeigt. Und hat aber, als dann die witzige Phase dann zu Ende ging, auch sehr, sehr viel Scheiße kassieren müssen, bis hin zu, dass sie öffentlich dann sagen musste, hey Leute, hört auf, mich zu mobben. Ich habe 0 Punkte kassiert, ich bin nicht weitergekommen, ich habe keine Medaille gewonnen. Wir hatten einen guten Moment und ihr fandet mein Stil nicht cool, aber es muss jetzt hier nicht gehatet und sonst was werden. Und ich habe mir dann gedacht, so, also erstmal großen Respekt, dass man mit einer Art von Neuinterpretation von Breakdance sich das einmal traut. Mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch das kritisieren und sagen, das ist irgendwie sehr schlechte kulturelle Aneignung. Und viele sagen, sie hatten das Gefühl, das wurde so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, da hat ja so die Ernsthaftigkeit gefehlt. Ja. Darüber kann sich streiten lassen, können wir uns streiten. Aber ich habe mir dann gedacht, das ist schon irgendwie gemein, dass sie da so viel Shit abbekommt, weil ich kenne so viele Männer, die einfach ganz oft so tun, als würden sie wissen, was sie tun, und dann machen sie ganz vieles und man merkt, sie haben keine Ahnung, was sie tun. Deswegen wäre interessant gewesen zu sehen, wie das wäre, wenn ein Mann das gewesen wäre.
Was passiert wäre, ja.
Ja, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren und ob da nicht einfach auch viel Misogynie mitschwingt.
Also, ich finde, mein erster Eindruck von der Sache war, also das erste Gefühl, dachte ich mir, das ist ja, wenn es bei Olympia als Sportart zugelassen ist, unterliegt das Ganze ja auch Regeln. Das heißt, wie jetzt beim Turnen zum Beispiel, das ist dieser, ich sag mal, Trick oder diese Bewegung. Wenn das ist das Perfekteste, wie du es ausführen kannst, und dann gibt das volle Punktzahl, und dann wird das nicht so gut gemacht und dann wird Punkte abgezählt. Das muss ja so sein, sonst könnte es ja keine olympische Sportart sein, so wie beim Skaten auch. Ne? Ja. Du landest sauber mit deinem Board, volle Punktzahl, herzlichen Glückwunsch. So. Das heißt, sie weiß ja eigentlich, wenn man es aus so einem ernsthaften Blick betrachtet, sie weiß ja, es gibt diese Regeln. Das muss ich machen, um volle Punktzahl zu kriegen. Mhm. Das passiert schlecht. Dann werden mir Punkte abgezogen. Wenn sie natürlich mit diesem Ding rangeht, sie macht dann diese Neuinterpretation, hat das vielleicht nichts bei Olympia zu suchen, sondern vielleicht auf so einem Open Breakdance-Ding, wo jeder zeigt, wie cool er ist. Und dann bringt sie da immer das rein und verändert somit vielleicht den Breakdance-Sport, weil sie neue Tricks macht oder was. Das ist so dieser ernsthafte, so aus so einer ernsthaften Perspektive rausgesehen. Aber wenn man dieses Ernsthafte mal wegnimmt, also dieses, oh mein Gott, wir machen Sport, wir sind alle so real und wir sind alle so ernst dabei. Einmal hat sie richtig viel Eier in der Hose, weil sie das ja weiß. Sie kennt ja die Regeln und sagt einfach, nö, ich will aber hier mein...
Aber es kann auch ihre Arroganz und Privilegiertheit
richtig
sein.
Richtig, richtig. Ne? Also sie macht jetzt einfach mal ihr eigenes Ding, was dann woraus das resultiert, wissen wir nicht. Ja. Ist es Arroganz? Ist sie einfach mutig? Ist das eine Mischung aus beidem? Ne? Aber sie hat sich ja trotzdem hat sie sich ja getraut, einfach bei Olympia unter den Augen gefühlt von der ganzen Welt einfach ihre Shitshow da abzuziehen. Ja,
den kleinen Känguru-Hop.
Es ist auch irgendwie witzig und egal jetzt, warum das so ist, was dazu geführt hat, hat sie ja auch irgendwie so ein bisschen damit diese Ernsthaftigkeit von Olympia so ein bisschen hops genommen. Ne? Also hat so ganz, ich finde, es hat so ganz viele Aspekte irgendwie. Ja. Ich finde es natürlich, was ich natürlich schade finde, ist, von Australien ist sie. Ja. Ne? Es gibt bestimmt ganz viele australische, super gute Breakdancer, die vielleicht ihr Land ganz toll hätten repräsentieren können und jetzt durch ihre Shitshow, die sie da abgezogen hat, ist natürlich so, Australien hatte dir keinen besseren zu bieten, aber da sind ganz viele Menschen.
Bestimmt.
Die hätten bestimmt vielleicht auch eine super gute Medaille kriegen können und deren Chance wurde verwehrt, weil warum auch immer sie
aber vielleicht,
für das Land da
war. Also das muss ich sagen, das habe ich jetzt nicht recherchiert und das tut mir jetzt furchtbar leid, weil ich denke, das wäre jetzt einfach super interessant gewesen und ich würde es nachholen. Also es gibt ja Länder, die super viele KandidatInnen schicken können und schicken, im Gegensatz zu anderen.
Ja.
Und vielleicht ist es mit Australien auch so, dass sie viele schicken können und dann hieß es, okay, es ist halt neues Breakdance, wir haben das noch nicht ausprobiert, bitte schickt uns jemand. Und Australien war so, wir schicken wir und haben keine Zeit. Und ach scheiße, hast du vergessen, Breakdance nur jemanden da einzuspeisen? Ja, vielleicht, ach, wir gucken mal, ich glaube, das ist so die bekannteste. Und die wird gerade so, die wird gefeiert, wir schicken die dahin, keine Ahnung.
Ja.
Ich finde jetzt auch nicht, dass Australien so dafür bekannt ist, dass sie irgendwie Breakdance-Nation ist.
Also ich bin halt auch in dem Breakdance-Ding gar nicht so drin, um zu sehen, welche Länder sind denn da jetzt, sind da irgendwie groß dabei. Weiß ich einfach nicht.
Ja, also das ist natürlich die Sache, wo ich sage, für viele Leute, die zu Olympia gehen, ist das eine Riesensache.
Ja.
Und auch eine Riesensache für ihr Land. Die gewinnen da auch Gelder für ihr Land. Sie haben die Möglichkeit, ihr Land zu repräsentieren. Und oft ist es so, wenn man sich diese Eröffnungszeremonie anschaut, je nachdem, was das für Länder sind, und das ist dann wieder mein weißer, privilegierter Scheißarsch, der wo ich dir denke, ich habe von diesem Land noch nie gehört. Und dann dürfen da auch nur 3 Leute hin.
Ja.
Und,
oder Länder, die zum ersten Mal überhaupt eine Medaille gewonnen haben. Ja,
und das finde ich, und das ist dann so eine Sache, das hat, finde ich, hat dann so ein Geschmäckle, wenn sie als weiße Frau in Australien, wenn man sich auch die Geschichte Australiens überlegt, dann da antanzt und dann uns einen schönen Moment beschert und ihre goofy Moves macht. Und dann der Ausscheide ist ja schön und gut, zum Glück. Also das ist ja wenigstens die eine Fairness, wo ich mal bedenke. Alle anderen hätten sich wahrscheinlich da ein Bein ausgerissen, um damit dabei sein zu können.
Ja.
Deswegen, kann ich auch, verstehe ich voll die Kritik und würde mich da auch eher dahin ordnen. Und jetzt gibt's die Konsequenz daraus, ist, dass es jetzt erstmal kein Breakdance mehr geben wird in Olympia.
Ist das wirklich so?
Ja. Ja. Und das finde ich halt...
Was ist das denn für eine Scheiße?
Ja, ich würde halt dann einfach sagen, es gibt Breakdance, aber Australien muss halt mal aussetzen.
Australien hat einen Strafaussetzer, weil ihr uns
so ein Quatschi
dahin geschickt habt.
Ja.
Das ist aber... Das ist ein bisschen hart.
Ja,
oder?
Das ist hart.
Das ist ein bisschen...
Das ist so wie, wir wollen uns damit nicht beschäftigen, weg. Richtig. Das hat nicht funktioniert.
Weil eigentlich finde ich das ja ziemlich cool, dass Breakdance dabei ist, weil das ist ja eine krasse Leistung.
Ja, also Tanz ist ja auch eine Sportart.
Was sie mit ihren Körpern da anstellen können, um dann auch diese Sachen zu machen, um dann diese Punkte zu erzielen. Ja. Und die macht da... Was auch immer, das hüpft da rum und...
Ja, und hat ja auch einfach den GewinnerInnen einfach voll die Show gestohlen damit. Und das ist ja auch...
Weil nur über sie gesprochen wurde.
Und das ist halt einfach auch super scheiße. Das finde
ich auch komisch, dass einfach dann...
Ja, und wenn man so Sachen passieren, dann frage ich mich immer, okay, wie reagieren wir als Gesellschaft drauf, wenn es ein Cis-Mann ist, wie reagiert die Gesellschaft drauf, wenn es ein queerer Mensch ist oder ein Person of Color und so. Und dann... würde ich sagen, in all den Situationen wäre das noch negativer ausgefallen.
Ja.
Und das zeigt einfach, dass sie recht privilegiert ist.
Sie hat ihre Privilegien einfach nicht verstanden dann auch.
Ja.
Weil hätte sie das
Dann hätte sie nämlich nicht
hätte sie das durchdrungen, was für Privilegien sie hat, dann hätte sie da vielleicht nicht ganz so ein...
Ja, dann hätte sie nicht gedacht, ich erfinde jetzt als Whitey jetzt hier den Breakdance nochmal neu. Da hätte man mit, die Moves gemacht, wie sie es gehört.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen.
Das sehe ich dann auch so.
Weil es gibt ja gewisse Sportarten oder gewisse Sachen, da sind wir als weiße Person da auch nur zu Gast.
Ja.
So, wie zum Beispiel Hip-Hop,
ja.
Breakdance und
ja.
das alles. Da sind wir zu Gast und da dürfen wir gerne mitmischen, aber wir dürfen nicht vergessen,
müssen wo uns die aber bitte schön respektvoll
genau,
verhalten.
Genau.
Ja,
also das ist auch so. Jetzt meine ja. persönliche Meinung
ja.
dazu.
Ja.
Ja.
Ja. Und ganz ehrlich, dass sie das rausnehmen, das ist eine, also. Was ist das denn?
Ja.
Was ist das für eine komische Konsequenz auch? Das ist wirklich so, wie du gesagt hast, ja, will ich nicht mit dealen mit dem Scheiß. Jetzt dürfen wir es halt gar nicht mehr machen.
Ja.
Ja,
jetzt, ist, nee. Jetzt haben alle...
Finde ich schade. Ich hätte auch lieber gesehen, dass sie halt sagen, Australien, wenn ihr mir so jemanden schickt, müsst ihr jetzt
Straf.
Ein Jahr...
Kein Breakdance für euch.
Ein Jahr kein Breakdance und dann könnt ihr danach mal gucken, ob uns nicht jemanden schickt, der das ernster nimmt,
ja.
das ganze Ding.
Ja, ja auf jeden Fall.
Ja. Wild.
Wild. Wildes Olympia.
Was für Sachen passiert sind.
Ja.
Auf und Abs.
Ja, ja.
Aber cool. Was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass ich viele coole Menschen gesehen
habe.
Oder Frauen oder queere Menschen.
Ja. Und das geht mit den Paralympics gerade so weiter. Also Italien hat auch die erste Transfrau ins Rennen geschickt fürs Sprint.
Oh, schön.
Sehr schön. Und ich weiß nicht, ob du die Eröffnungsfeier gesehen hast von den Paralympics, fand ich großartig. Christine and the Queens hat gesungen und ein Designer, den ich sehr schätze aus Paris, der Louis Gabrielnotti, also, wenn du dich umdrehen magst, hinter dir ist sogar ein Poster, was wir geschenkt bekommen haben, als wir damals in Paris waren und bei ihm in seinem Laden.
Ein Schlüppi-Poster.
Ein Schlüppi, da ist ein schöner Schlüppi drauf. Und er macht Unisex-Mode, die für alle Körper sind.
Sehr schön.
Auch auf seinen Runways haben wir verschiedene Körper zu sehen. Und er hat auch, und deswegen macht es so Sinn, dass er auch für die Paralympics die 700 Kostüme gemacht hat. Für alle verschiedenen Körper, für die da repräsentiert
sind. Ja.
Ganz, ganz toll. Schaut euch das gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Deswegen, das wird eine schöne nächste Olympiareise und ich freue mich ganz arg.
Sehr genau. schön.
Das war's. Das Wichtigste haben wir auch ja einmal am Anfang gesagt.
Dann schön, wenn ihr tschüss. Bis hierhin zugehört habt.
Vielen Dank.
Eine Freude. Wir hören uns das nächste Mal.
Ja, und bis bald.
Tschüss. Tschüss.